Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl.
Die große Lady des Vampirromans Anne Rice ist gestorben. Wir würdigen sie später in unserer Sendung, aber erst igeln wir uns zu Wochenbeginn mal schön ein. Wortwörtlich nämlich mit dem traulichen Tierchen selbst, dem auch rätselhaftesten, wie ihn die Literaturkritikerin Verena Aufermann empfindet, in einem Buch rund um den Igel. Total süß, wie er selbst, sage ich schon mal vorab. Verena Aufermann wird uns alles dazu erzählen. Sie ist im Studio. Guten Tag schon mal, willkommen.
Ja, guten Morgen.
Frau Aufermann, beim Einigeln denken wir momentan prompt ja an Corona. Alle machen wir das ja irgendwie. Bei Ihnen traf das bei diesem Buch doppelt zu, ne?
Ja, tatsächlich. Ich war in der Uckermark und habe mich ein Jahr mit dem Igel eingeigelt. Das war das Passende, wie ich hatte ein solches Glück, mich auf den Igel zu konzentrieren, in diesem, ausgerechnet in diesem Jahr. Ich habe es gar nicht schlimm gefunden, dass die Welt draußen verrückt spielt.
Seit nunmehr 8 Jahren schon gibt es die Reihe Naturkunden im Matthes und Seitz Verlag. Die Schriftstellerin Judith Schalanski gibt sie heraus. Diese Buchkleinode mit Tierporträts könnte man sie nennen. Über 80 Bände gibt es schon. Und immer wieder stechen Autor- und Autorinnennamen hervor. Aus allen Ecken des Geisteslebens kommen sie nämlich. Und wie entzückt waren wir, als wir Verena Aufermann erspäht haben. Eine der prominentesten Literaturkritikerinnen hierzulande. Auch bei uns viel gehört und beliebt im Deutschlandfunk Kultur. Und jetzt hat sie sich dem Igel gewidmet. Noch einmal willkommen, Frau Aufermann. Wir hatten es eben schon kurz vom Einigeln in Zeiten der Pandemie. Das passt natürlich zum Thema, zum Tier. Aber was hatten Sie überhaupt mit dem Igel zu schaffen?
Da wundern Sie sich. Ja. Aber ich bin auf einem großen Feld oder auf einem Acker aufgewachsen, wo meine Eltern versuchten, eine Gärtnerei zu betreiben, was sie aber gar nicht konnten. Aber da gab es natürlich viele Tiere. Es gab einen Hund, es gab später sogar einen Igel, es gab weiße Tauben und in meiner Kindheitssommern, Nächten, habe ich mich unter einem Kirschbaum versteckt und gewartet, dass ein Igel kommt.
Und Igel war, wie Sie gleich anfangs schreiben, sogar Ihr Spitzname dann. Klingt putzig, aber nicht so nett irgendwie für ein Mädchen, oder?
Ich fand das wunderbar, denn ich kannte diesen kleinen Igel. Und außerdem dachte ich, so ein bisschen widerspenstig, macht ja nichts. Und das war ich bestimmt und bin es vielleicht heute auch noch.
Nun sind diese Naturkundenbücher immer wunderschön gestaltet, mit schönen Bildern, aber bei allem Funkeln der Texte sind sie auch immer wissenschaftlich exakt, sachlich fundiert. Das wird erwartet. Wie war das denn für Sie, Frau Aufermann, sich ja in eine Forscherin, eine Biologin zu verwandeln? Stelle ich mir nicht leicht vor.
Es war auf der einen Seite grandios, weil man von der Paläontologie bis zur ägyptischen Kunst, bis zur Kunst der Dürerzeit, bis natürlich zur Biologie, unglaublich vielfältiges Spektrum vor sich hat und natürlich sich immer wie ein kleiner Stümper findet, der das alles nur sich anliest. Es war für mich viel leichter, ein Buch über den Schriftsteller Henry James zu schreiben, das gebe ich zu, als über den Igel.
Mein gleich zu Beginn nennen Sie den Igel das für Sie rätselhafteste Tier. Warum?
Ja, Sie haben ja das schon angedeutet. Das Einigeln ist ja etwas, was wir jetzt uns so locker von der Zunge geht. Aber was macht der Igel eigentlich? Er zieht sich in sich selbst buchstäblich zurück. Er klemmt seine Füße und seine Beine an seinen Körper. Und dann wird seine Haut wie ein Beutel um ihn gespannt durch eine Rückenmuskulatur. Und dann ist er tatsächlich nur noch für wenige Tiere, wie zum Beispiel die Eule, also Tiere mit spitzen Schnäbeln, durch ein Loch, das ist ungefähr so groß wie mein Daumen, ist er noch irgendwie verwundbar. Aber natürlich ist er verwundbar von uns Menschen gemachte Gefahren wie das Auto. Und da fallen dem Igel ja auch jährlich sehr viele zum Opfer.
Bleiben wir noch ein wenig bei den Fakten. Der Igel ist uralt, wie ich auch gelernt habe, seit Jahrmillionen auf der Erde. Woher weiß man das eigentlich und woher kommt?
Ja, man weiß, dass er eigentlich aus Afrika kommt mit dem ersten Menschen, dann über Asien nach Europa gewandert ist. Muss man sich mal vorstellen, ist ja ein winziges Tier. Dann hat man Knochen vom Gebiss und Knochen von seinem Skelett gefunden. Und man hat erst 2006 in einer Höhle in der Nähe von Ulm eine kleine Skulptur gefunden aus Mammutknochen. Und in dieser Höhle war auch ein kleines, sehr berühmt gewordenes Pferdchen unter diesen Skulpturen, das sogenannte Lohnetal-Pferdchen. Und da gibt es eben diese 3 Zentimeter großen Igel. Und der ist jetzt im Museum in Tübingen. Also man hat Artefakte gefunden, man hat Knochen gefunden. Man weiß, dass es mit den ersten Menschen tatsächlich man fasst es ja gar nicht, dieses kleine Tier, das sich ja nie mit einem anderen Tier gekreuzt hat, anders als der Esel oder das Pferd oder der Hund. Der Igel ist immer der Igel.
Man hatte so diese trotzige Eigenart, sich einrollen zu können, also nur noch eine Stachelkugel zu sein, eher vielleicht auch zu dieser Zähigkeit beigetragen, alle als Art Millionen von Jahren zu überstehen.
Unglaublich, ja. Unglaublich. Also das kann man sich gar nicht vorstellen. Vor allem, wie ist er gewandert von Afrika über Asien bis nach Europa? Es gibt den ja auch in Russland, es gibt den, also wie gesagt, in Asien, es gibt den nicht in Amerika und es gibt den auch nicht in Australien. Aber sonst ist er eigentlich in verschiedenen Unterformen. Es gibt den auch in der Wüste. In der Wüste hat er ganz lange Ohren, damit die Hitze durch die Ohren abgeleitet werden. Also sieht er anders aus. Aber sonst ist er ist immer als Igel zu erkennen. Er ist manchmal etwas heller, manchmal sind die Borsten etwas weniger, aber er ist immer das, was er ist, eben ein Igel.
Ihr Buch hat jedoch, Frau Offermann, auch eine Kindheits-Igel-Erinnerung erschüttert von mir. Ich weiß noch, wenn wir mal einen Igel fanden, dann wurde dem sofort ein Schälchen Milch hingestellt. Jetzt lerne ich, dass das ganz verkehrt war, dass der europäische Igel, wie er bei uns vorkommt, das gar nicht verträgt.
Also ich glaube nicht, dass Ihr kleiner Igel gleich gestorben ist nach dem Schälchen.
Nee, ist er nicht. Ne?
Kann Sie beruhigen, aber er verträgt es nicht. Der Igel hat einen ganz kurzen Darm. Der Igel ist ja sowieso ein Insekten-, ein fleischfressendes Tier. Das muss man immer wissen. Wenn man einen Igel irgendwo füttern will, was man eigentlich auch nicht soll, dann ist es ein wildes Tier. Aber dann kann man ihm Katzenfutter oder sowas geben. Aber keine Kekse oder was Menschen sich manchmal so ausdenken. Er ist also ein Fleischfresser, er ist ein Insektenfresser. Er frisst mal Mäuse, wenn er Glück hat. Und eine fängt, denn er ist ja nicht so schnell. Er ist schon schnell, aber ist nicht so schnell. Wenn man ihn mal laufen sieht, wundert man sich, wie schnell er vorwärts kommt. Aber es ist doch sogar, man kann mit dem Igel mitlaufen.
Und jetzt mal was Politisches zum Igel aus dem britischen Parlament.
The hedgehog is a magical creature. The hedgehog is a creature that appears on cylinder seals in Sumeria, bent backwards on the prow of Egyptian ships. The hedgehog is of course a famous medicinal task taken.
Der Igel ist ein magisches Tier. Ja, so hat er gesprochen, der Abgeordnete der Conservative Party, Rory Stewart, im Unterhaus des britischen Parlaments im November 2015 in einer fulminanten Rede über den Igel und seine Bedeutung. Und wie sind wir drauf gestoßen? Durch das Buch Igel von Verena Offermann. Sie ist unser Gast. Das war schon toll. Frau Offermann, ich war im Hohen Haus über den Igel.
Stellen Sie sich das mal bei uns vor. Das habe ich die ganze Zeit gedacht und war dabei so amüsiert, diese Vorstellung, dass hier sich ein Parlamentarier hinstellt und eine 15 Minuten lange Rede über den Igel hält. Das wäre ja mal wirklich was Tolles.
Ja, sie soll
und
auch.
Er fing nämlich an oder hat im Laufe der Rede diesen wunderbaren Spruch, mit dem der Igel sozusagen in die Höhen der Philosophie hinaufgestiegen ist, von einem griechischen Philosophen, der heißt Archilochos, dem Ganzen vorangestellt, dieser Mr. Roy. Der Fuchs, heißt es da, weiß viele Dinge, aber der Igel weiß eine große Sache.
Was Ihrer Profession als Literaturkritiker natürlich auch ein Fest gewesen sein muss, wie stark der Igel in der Kultur und der Literaturgeschichte vertreten ist. Ich jedenfalls war bass erstaunt, wie sich etwa Tolstoi und Dostojewski, die sich beide bekanntermaßen nicht ausstehen konnten, dass die sich literarisch über dem Igel nett begegnet sind.
Ja, schon. Also Tolstoi schreibt eher ein Märchen und Dostojewski füllt ein ganzes Kapitel im Idioten mit dem Igel, aber es ist so rätselhaft, ich habe es auch nicht verstanden, was es soll. Der Igel wird geschenkt in einem Körbchen, bedeckt mit einem Tuch, schenkt Aglaia dem Fürsten, seine Geliebte, seine Angebetete, einen Igel. Und nach diesem Geschenk ist eigentlich die Liebe des Fürsten zu dieser Aglaia zu Ende und es nimmt ein schreckliches Ende. Was der Igel dafür eine Bedeutung hat, das weiß ich nicht. Aber diese Geste des Geschenks eines Igels, das war wohl damals in Russland üblich. Aber der Sache bin ich, wenn mir da jemand helfen kann. Bis jetzt bin ich der Sache noch nicht auf die Spur gekommen.
Die Dostojewski-Forschung wird
ja,
es richten.
Das gibt bestimmt
Sie nennen den Igel auch einen Miniatur-Achill.
Ja, weil er eben nicht verletzbar ist. Außer, wie ich vorhin schon sagte, durch dieses kleine Loch. Sonst ist er unverletzlich. Das ist ja, weil er eben diese stachelige Kugel ist. Aus, nix. Siehst kein Auge, keine Nase, kein Ohr. Alles ist weg, alles ist in dieser Stachelkugel. Und da sind immerhin 6.000 bis 8.000 Stacheln drin.
Aber ich merke schon, wie Sie die Fakten intus haben, Frau Offermann.
Das weiß ich mittlerweile.
Es gibt natürlich Legenden, märchenhaft, die Rede vom Hasen und Igel. Das ist auch eine ja, eigene riesige Kulturtradition.
Ja, das ist immer wieder neu gedichtet worden, immer wieder umgedichtet worden. Und dann, wir kennen es besonders durch die Brüder Grimm. Und das ist natürlich auch diese Weisheit. Der Hase weiß, der Igel weiß, er ist so klein. Es hat gar keinen Sinn, sich mit dem Fuchs anzulegen. Der Fuchs hat lange Beine. Was soll er da machen? Aber er ist klug. Er sagt einfach, er holt seine Frau, sagt, du setzt dich da in die Furche des Rübenackers und wartest. Ich setze mich am anderen Ende. Und immer, wenn der Fuchs einmal rumgelaufen ist, sagen wir, alle hier schon da. Und der Fuchs macht...
Das war der, ist das nicht der Hase?
Nein, das ist manchmal ist es der Fuchs.
Hat man Fuchs und Hase.
Es gibt beides.
Jetzt bin ich selber durcheinander gekommen.
Der ist schon da und das arme Tier läuft 74 Runden. Zum Schluss rennt ihm das Blut quasi durch die Zähne durch auf die Erde. Und er fällt tot um. Und der Igel und seine Frau, ganz vergnügt, haben die Wette gewonnen. Alles gut.
Der clevere Igel.
Da ist das Sophistische des Igels, weil ihm eben so viel fehlt. Es fehlen ihm lange Beine.
In der deutschen zeitgenössischen Literatur haben die Herren Peter Bixel und Peter Kurzeck über den Igel geschrieben. Auch schön, aber tragisch im Grunde. Denn da kommt zur Sprache, was Sie vorhin schon so nebenbei sagten, Frau Aufermann, wie viel Igel alljährlich totgefahren werden. Eine halbe bis zu einer Million. Und das ja, liegt das an den Straßen. Ne?
Das sind natürlich Schätzungen. Und jeder, der oft mit dem Auto unterwegs ist, hat natürlich schon so einen plattgefahrenen Igel gesehen. Das ist tragisch. Aber ich möchte noch gerne mal diesen Text von Peter Kurzeck, so einer meiner literarischen Lieblinge, erwähnen, der schon, war schon 20 Jahre her, aber ganz auf der Höhe unseres Bewusstseins von Natur und Umwelt, diesen Niedergang des Igels, weil es eben auch keine Insekten oder weniger Insekten gibt. Und das ist ja nun ein Hauptnahrungsmittel des Igels. Deshalb sind sie eben auch sehr bedroht. Und das schreibt Kurzeck in einer so herzzerreißenden Art und Weise, dass ich das jedem empfehlen möchte, das überhaupt Kurzeck zu lesen über Weihnachten.
Wobei wir aber leider, wie immer, wenn es um Natur geht, bei der Verantwortung von uns Menschen sind. Wir kriegen alles klein mit unserer Zivilisation. Ein bisschen froh war ich aber doch, Frau Aufermann, als ich bei Ihnen las, dass der Igel nicht zu den bedrohten Arten zählt. Noch nicht jedenfalls.
Richtig, das noch nicht ist, glaube ich, ein wichtiges, kleines Wort. Er ist eben robust, aber es gibt ihn sehr viel seltener. Es gibt ihn jetzt mehr in den Städten, in den Vorgärten, weil der Igel so intelligent ist, zu wissen, hier gibt es was zu essen. Hier ist es einfacher als in der Uckermark zum Beispiel. Da muss man eben schon eine Hecke machen, ein Bett machen quasi. Er ist ja ein treues Tier, ein reviertreues Tier. Er kommt immer wieder an die gleichen Stellen zurück. Er ist im nächsten Sommer wieder da. Im Winter sieht man ihn nicht, da ist er ja nun, da schläft er ja. Das haben wir, glaube ich, noch gar nicht erwähnt, was er eigentlich im Winter macht.
Ja, stimmt, was macht er? Ja. Wie schön Winterschlaf?
Bzzzt. Ja, bzzzt, ja. Er macht einen schönen Winterschlaf, aber auch nicht ganz so bzzzt, wie wir denken, sondern er wacht zwischendurch auf und versucht, lässt Kot und Urin ab und versucht doch noch irgendetwas zu fressen zu finden und schleicht dann wieder zurück. Der ganze Organismus ist total runtergefahren, er hat kaum Kraft, sein Herz schlägt kaum noch. Und ein schwacher Igel, also im Herbst ein schwacher Igel, hat große Probleme, über den Winter zu kommen. Aber es gelingt natürlich einigen, aber doch nur den robusteren.
Letzte Woche war übrigens Ihre Lektorin Maike Rötzer bei uns und hat vom Naturkunden-Podcast erzählt, den es jetzt dann geben soll, mit den Autorinnen und Autoren geplant ist, tatsächlich alle Bände auf diese akustische Form zu bringen. Sie machen doch dann auch mit, oder?
Ja, wir haben schon einen Termin im nächsten Herbst, aber das wird ein Problem, das weiß ich jetzt schon, wenn wir wirklich warten, dass ein Igel kommt. Das wollen wir ja natürlich.
Ach so.
Ich glaube, wir stopfen einen aus und tun so, als wäre es einer. Nein, ich weiß nicht, wie das gelingen wird. Aber ich wollte nur ein kurzes Wort zu Maike Rötzer, meiner wunderbaren, das ist die fantastische Lektorin, die ich mir überhaupt vorstellen kann. Klug, neugierig und immer liebenswürdig. Auch wenn alles zum Verzweifeln ist, hat sie immer die Fassung bewahrt. Und ohne Maike Rötzer hätte ich das, glaube ich, nicht geschafft, die Sache mit dem Igel.
Jetzt haben wir das Buch Igel von Ihnen, jetzt bei Matthes und Seitz erschienen mit 128 Seiten für 20 Euro. Verena Aufermann, alles Gute dafür und vielen, vielen Dank für dieses Gespräch hier im Deutschlandfunk Kultur.
Bedanke mich auch.
Deutschlandfunk Kultur, Buchkritik.
Mit neuer spanischer Literatur wollen wir uns beschäftigen, einem neuen Buch von Antonio Muñoz Molina. Er ist einer der höchst geehrten Autoren Spaniens. Auch bei uns werden seine Bücher seit den 1980er Jahren schon übersetzt, geschätzt. Und jetzt gibt es einen neuen Roman von Antonio Muñoz Molina auf Deutsch unter dem Titel Gehen allein unter Menschen. Unser Kritiker jetzt zugeschaltet ist Dirk Fuhrig, Kollege aus der Lesart. Hallo.
Guten Morgen.
Ja, Wer geht denn hier allein unter Menschen?
Der Erzähler, das ist ein sehr, sehr zeitgenössischer, urbaner Spaziergänger, muss man sagen. Der trägt ein Smartphone in der Hosentasche mit sich herum. Mit dem nimmt er Töne auf. Und damit geht er durch Madrid vor allem, aber auch durch Berlin, New York oder Paris.
Und was erlebt, registriert, notiert eventuell dieser Flaneur dann so?
Ja, er nimmt alles auf, was ihm unterwegs so zufällig begegnet. Also eigentlich ganz banal. Geräusche, Gesprächsfetzen, den Wind, die Schritte. Das große allgemeine Rauschen einer Einkaufsstraße, das Stimmengewirr der Gegenwart, zu dem natürlich auch die Metro und weitere Dinge gehören. Es ist jemand, der schlendernd beobachtet, ganz klassisch, und sammelt. Und Molina könnte auch so etwas sein, ja, wie ein Geräuschesammler bei uns im Radio, eigentlich manche Archivare machen ja das. Also dieser Sound des Lebens kann man das bezeichnen.
Beim Begriff des Flaneurs, da schneit es ja sofort bildungsstark der große Walter Benjamin, nicht wahr?
Sie haben es sofort erkannt, das berühmte Passagenwerk ist ja ein Hochamt der Müßiggängerliteratur. Und Benjamin ist auch eine der zentralen Figuren, auf die der Ich-Erzähler immer wieder bei seinem nichtlinearen Durchstreifen der Städte stößt. Er begegnet ihm auch auf der Flucht nach Porbou ins Exil, wo er dann gestorben ist, sich umgebracht hat, wo er im städtischen Anzug und mit abgewetzter Aktentasche als Städter unterwegs war in dieser Berglandschaft. Aber es kommen auch Marcel Proust vor, Garcia Lorca, James Joyce, natürlich Ulysses, auch so ein Gänger, Spaziergänger durch eine Stadt. Baudelaire ist dabei und Pessoa. In Ihrer Frage klang natürlich jetzt schon gleich so ein bisschen was mit bildungsstark. Naja, das ist vielleicht so ein bisschen altmodisch, aber man muss hier sagen, es hat überhaupt nichts irgendwie Nostalgisches, Rückblickendes, dass man das verklärt, diese schöne Flanierologie-Zeit. Sondern der Erzähler schlägt ästhetische Brücken von der Vergangenheit in die Gegenwart. So als Beispiel kann man sagen, Baudelaire brauchte Opium oder Haschisch, um sich in einen Rausch zu versetzen. Heute sind das die Fantasiewelten von Werbung oder eben auch von Computerspielen.
Es ist ja mit über 500 Seiten ein massives Buch. Aber Dirk Fuhrich, wenn ich Ihnen jetzt so zuhöre, was Sie erzählen von diesem Flaneur und jetzt auch mit den ganzen Schriftstellernamen, ist es tatsächlich ein Roman? Im üblichen Sinn gibt es eine Dramaturgie, eine Handlung, eine Entwicklung. Kommt der Flaneur und der Roman irgendwo hin und an?
Naja, es ist eine Ansammlung zahlloser verschiedener Abschnitte, die Molina erlauben, an beliebigen Orten zwischen Zeiten hin und her zu springen. Also es ist schon etwas Zerrissenes, aber vielleicht auch etwas, was unsere Zeit eigentlich ganz gut zur Geltung bringt. Also dieses geschlossene, komplette, komplexe Romanwerk, das will er, glaube ich, hier gerade nicht zeigen. Es erlaubt ihm aber, wie gesagt, von einem Punkt zum anderen zu springen. Also die islamistischen Attentate in Nizza und Paris etwa spielen eine große Rolle. Oder ein G20-Treffen der führenden Wirtschaftsnationen in der chinesischen Stadt Hangzhou, die leergefegt ist von Sicherheitsdiensten. Der Roman ist 2018 erschienen, aber man hat das Gefühl, also vor der Pandemie, aber man hat das Gefühl, dass er diese autoritären, totalitären Entwicklungen irgendwie vorwegnimmt. Ja? Also dieses immer stärker fokussiert sein, immer stärker überwacht sein, das schwingt in diesen Sätzen mit, in diesen Seiten mit. Und so kann man sagen, dieser Roman, auch wenn er jetzt vielleicht keine abgeschlossene Dramaturgie hat, er kommt in der Gegenwart an, in unserer unruhigen, überwachten Gegenwart.
Für diesen Roman hat Molina gleich wieder einen super Prestigepreis abgeräumt, den französischen Prix Medici. Und auch die deutsche Literaturkritik feiert den Autor regelmäßig. Das ganz große Publikum hat er aber noch nicht erobert. Es wäre ihm endlich mal zu wünschen. Sollte, könnte es mit diesem neuen Roman klappen?
Ja, man würde es hoffen, denn ich würde ihn als große Empfehlung hier darstellen. Es ist eine wirklich herausragende literarische Tiefenbohrung, die sehr viel mit unserer Gegenwart zu tun hat, mit Vergangenheit, mit Gegenwart, mit dem Blick des durch die Welt streifenden, von weltanschaulichen, ideologischen Vorurteilen freien Menschen, der einfach die Gegenwart und die Umgebung beachtet. Deswegen wäre diesem Roman wirklich ein großes Publikum zu wünschen. Ob er es schaffen wird, gerade auch wegen seines Umfangs, weiß ich nicht. Aber ich kann ihn wirklich nur sehr empfehlen. ist vielleicht genau das, was uns heutzutage ja oft fehlt in unserer wirren Zeit, die Muße bzw. die Kunst des geistreichen Müßiggangs. Und das findet man in diesem Roman.
Untermenschen, der neue Roman von Antonio Muñoz Molina. Jetzt auf Deutsch im Penguin Verlag, übersetzt aus dem Spanischen von Willi Zurbrücken. 544 Seiten kosten 26 Euro. Dirk Fuhrig hat uns das Buch vorgestellt. Besten Dank Ihnen. Seine Besprechung lesen Sie bequem noch einmal nach auf unserer Leserseite im Netz unter www.deutschlandfunkkultur.de.
Adventskalender. Ich bin Karin Fischer, Abteilungsleiterin Aktuelle Kultur im Deutschlandfunk und Redakteurin und Moderatorin der Kulturfragen und der Sendung Kultur heute. Ich verschenke Christoph Podewils Buch Deutschland unter Strom – Unsere Antwort auf die Klimakrise. Warum? Im Herbst war ich im Allgäu. Dort gibt es glückliche Kühe, hohe Berge und wenn man von denen aus runterschaut – Unmengen von Dächern voller Solarpanels. Photovoltaik ist im Süden Deutschlands angekommen. Und gibt es Geileres, dachte ich so, als ich schon zum zweiten Mal 100 Euro in meinen Benziner tankte, als in Zukunft ein E-Auto mit Strom vom eigenen Dach zu betanken für genau 0 Euro? Natürlich reicht das nicht für die Energiewende großen Stils, die wir jetzt brauchen. Und hier kommt Christoph Podewils Deutschland unter Strom ins Spiel. Seine Antwort ist ebenso krass wie positiv. Wir haben schon alles, was wir brauchen, um die Erderwärmung aufzuhalten. Es ist nicht unmöglich. Im Gegenteil, wir schaffen das. Und zwar ziemlich gut. Das versteht man dann auch ziemlich gut, denn trotz der vielen hochkomplexen Zusammenhänge schreibt Podewils nicht für Experten, sondern sehr verständlich, sehr praktisch, sehr gut lesbar. Podewils Buch ist nicht nur hochaktuell, sondern nebenbei auch eine kleine Kulturgeschichte des Stroms. Ich habe neue Wörter gelernt, wie Exergie zum Beispiel oder Konvergenzpuzzle. Und auch, dass bei der Stromerzeugung auf dem eigenen Dach Autarkie kein Wert an sich ist, auch wenn das toll klingt und ein bisschen romantisch. Aber diese neue Art der Stromerzeugung wird unsere Gesellschaft verändern. Windkraft und Solaranlagen brauchen zigtausende Arbeitskräfte und könnten neuen Wohlstand aufs jetzt zum Teil entvölkerte Land bringen. Mit intelligenter Vernetzung ließen sich die Probleme, die Strom macht, Stichwort Speichern, ziemlich brillant lösen. Ja, der auf dem privaten Hausdach erzeugte Strom ist insgesamt noch zu teuer. Ich werde das Buch trotzdem meinem Lebensgefährten schenken, damit er uns demnächst doch mal aufs Dach steigt.
Unser Adventskalender täglich in allen unseren Programmen. Und wir haben jetzt noch einen modernen Klassiker für Sie in akustischer Form. Jenseits von Eden, den Roman von Literaturnobelpreisträger John Steinbeck. Die meisten von uns werden noch die Kinobilder vor Augen haben in der legendären Verfilmung von Elijah Kazan mit James Dean in der Hauptrolle. Der Film, der hat aber im Grunde nur das letzte Viertel dieses sehr komplexen Romans adaptiert. Die ganze Geschichte des Buchs kann man aber nun in einem neuen, aufwendigen Hörspiel erleben. Und Tobias Wenzel stellt es uns vor.
Das Flämmchen brannte und warf von unten her einen verzerrenden Schein auf das Gesicht des Bruders. Charles hob das Zündholz hoch und spähte um sich her. Adam sah das Beil in der rechten Hand des Bruders.
Ende des 19. Jahrhunderts auf einer Farm in Connecticut. Charles Tresk tötet fast seinen Halbbruder Adam aus Eifersucht, denn der Vater der beiden liebt Adam mehr. John Steinbecks Roman Jenseits von Eden spielt auf die biblische Geschichte um Kain an, der seinen Bruder Abel erschlägt, weil Gott dessen Opfergabe bevorzugt. Die aufwendige Hörspielserie von Christiane Ohaus arbeitet dieses Leitmotiv überzeugend heraus. Der gutmütige Adam verliebt sich in die bildhübsche Kathy, die in Wirklichkeit eine femme fatale und kaltblütige Mörderin ist. Er zieht mit ihr nach Kalifornien, kauft eine Farm und bohrt nach Wasser. Die beiden bekommen Zwillinge. Erst als Kathy Adam verlässt, erkennt er ihren wahren Charakter. Thomas Leubel überzeugt als Adam, Maja Schöne brilliert als Kathy und Ulrich Nöten zeigt einmal mehr als Erzähler sein ganzes Können.
Liebes, mach auf, ich bringe dir das Abendessen.
Ich gehe jetzt.
Kathy, was soll das heißen?
Sie hatte ihr hübsches Reisekleid an, mit der mit schwarzen Samtaufschlägen und großen Jettknöpfen verzierten Jacke. Dazu trug sie einen breitrandigen Strohhut.
Ich habe es dir ja schon gesagt.
Nein?
Du hast eben nicht zugehört. Aber das ist gleichgültig.
Ich kann das nicht glauben.
Ich kümmere mich einen Dreck darum, was du glaubst. Ich gehe.
Die Kinder.
Wirf sie in einen deiner blöden Brunnen.
For there's evil in the world. Sure as the seasons they change from warm to cold. And this evil means little, less we know.
Von Stephanie Nillis origineller Musik, die die jeweilige Stimmung wunderbar akzentuiert, bis zum Sprecherensemble. An dieser Hörspielproduktion stimmt einfach alles. Regisseurin Christiane Ohaus hat den umfangreichen Roman, der die Geschichte der Familie Task über 3 Generationen vom Beginn des Bürgerkriegs in den USA bis zum Ende des Ersten Weltkriegs erzählt, gekonnt verdichtet zu einer Geschichte über Gut und Böse. John Steinbeck lässt Lee, den chinesischen tiefsinnigen Diener von Adam Task, das sagen, was er, der Autor, selbst über den Brudermörder Cain denkt. Der Mensch muss nicht böse sein.
Das lässt ihn emporwachsen zu den Göttern, denn in all seiner Schwäche und seinem Schmutz und beim Mord an seinem Bruder hat er die große Wahl. Er kann seinen Weg erwählen, kann ihn bis zu Ende kämpfen und kann siegen.
Aber bei Adams Zwillingssöhnen Caleb und Aaron wiederholt sich die alttestamentarische Geschichte. Adam nimmt ein Geschenk seines Sohnes Caleb nicht an. Der fühlt sich deshalb weniger geliebt als sein Bruder Aaron und rächt sich dafür an ihm. Er führt Aaron zum Bordell, in dem ihre totgeglaubte Mutter arbeitet, wohl wissend, dass diese Begegnung Aaron zerstören wird.
Ich möchte dir etwas zeigen.
Was denn?
Überraschung. Aber sehr interessant. Es wird dich interessieren.
Wird das lange dauern?
Nein, nicht sehr lange. Gar nicht lange.
Damit löst Caleb eine unheilvolle Kettenreaktion aus, die 2 Menschen das Leben kostet. Der Hörer aber ist von Jenseits von Eden, dieser grandiosen Produktion, im besten Sinne des Wortes überwältigt.
Jenseits von Eden, das Hörspiel nach dem Roman von John Steinbeck, ist jetzt im Hörverlag erschienen auf 8 CDs mit über 9 Stunden Laufzeit für 29 Euro. Ich habe es eigentlich überhaupt nicht mit Vampiren in der Literatur, noch weniger im Kino, aber diesen Film fand ich doch ziemlich gut. Interview mit einem Vampir, erinnern Sie sich vielleicht auch dran, mit Tom Cruise und Brad Pitt aus den 1990er Jahren. Ich habe erst damals erfahren, dass der Stoff auf einem Roman basiert von Anne Rice, der US-Amerikanerin, die mit diesem Buch eine Saga von insgesamt 12 Vampirromanen begonnen hat. Ein Riesenerfolg weltweit. Jetzt ist Anne Rice gestorben im Alter von 80 Jahren und wir wollen Sie würdigen mit dem Literaturkritiker Stefan Meschers am Telefon. Guten Tag.
Hallo.
Was war denn Anne Rice für eine Schriftstellerin?
Ich glaube, sie war super produktiv und sie kommt aus dieser Romance-Ecke. Das heißt, sie hat ganz viele Sachen salonfähig gemacht, die... ich erzähle es anders. Ich bin einfach 1994 kam dieser Film und da war ich 10. Und ich weiß, dass kurz vorher noch so Bram Stoker's Dracula kam. Und das war ein Film, wo ich dachte, ja klar, wenn ich alt genug bin, den kann ich mir angucken. Weil Vampire und Frauen oder Vampire und Romantik und so, das hat nicht so super viel miteinander zu tun. Diese ganzen Vampir-Sachen aus meiner Kindheit, so die Hammer-Filme mit Christopher Lee oder Near Dark oder Begierde mit David Bowie oder so. Ich wusste immer so, nee, Vampire kann man halt gucken. Das hat manchmal ein bisschen was mit so Blut und HIV und sowas zu tun. Und so abgründigen, punkigen sexuellen Elementen. Aber ich dachte halt nicht, ah, das ist so Frauenzeug oder so. Und dann kam ich in die Pubertät und war mit einer Bekannten auf der Buchmesse, die halt auch in meinem Alter war, so 13, 14, und die meinte, sie steht auf Vampire. Und ich dachte, wie schräg ist das, ein Mädchen und Vampire? Das passt ja gar nicht zusammen. Und ich glaube, das liegt an Anne Rice. Also das war ihr so großer Verdienst, dass mit diesem Film, der auf ihren super populären Büchern basierte, dass sich ganz viele so, da gab es Buffy mit Luke Perry, dann immer wieder so, also die Buffy-Serie, Vampire Diaries, Twilight, True Blood, diese ganzen Urban-Fantasy-Romane und so, das alles hat sie mit ausgelöst und populär gemacht, als dieser Film ins Kino kam und dass ich irgendwie 2010 dachte, ach, ich lese jetzt mal einen Roman mit einer Werkojotin, die sich verliebt. oder so, als erwachsener Mann. Das liegt an Leuten wie Anne Rice, die da vorher halt gesagt haben, nee, das kann ein ganz, ganz großes Theater sein. Das heißt, die hat Vampire irgendwie weiblicher gemacht, obwohl es gar nicht so sehr um die Frauenfiguren ging. Also sie hatte auch eine Reihe über Hexen und diese Hexen hatten dann auch was mit den Vampiren so hin und her. Aber es ist trotzdem halt so diese Idee, Gothic Horror, Romance, diese Gaslicht, Gruselsachen, alles so Zeug, das ich halt als 10-jähriges männliches Kind überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, in den Mainstream reinzutragen.
Und diese Vampirsaga, die hat sie dann auf 12 Bände sozusagen entfaltet. Ne? Das ist ja eine richtige, ja, das ist eine Kassette, wenn man so will. Und ich bin jetzt auch verblüfft, wenn Sie das so schildern, Herr Mösch, dass sie praktisch ja die Godmother, also die Patin, die Großmutter dieser ganzen Vampir-Erfolgsgeschichte ist, dieser literarischen. Ist sie denn was Besonderes immer noch?
Oh Gott, sie ist heute total umstritten. Also voll viele Leute. Also ich hätte jetzt nichts mehr von irgendwie geliked oder geteilt oder so, weil sie als Person sehr, sehr schwierig ist oder für mich rüberkam. Es gibt zum Beispiel ganz viel in dieser ganzen Welt, wenn du irgendwie interessante Männerfiguren hast, da auch so ein bisschen irgendwie mit reinmachst, oh, sind die vielleicht bisexuell oder so, dann ist es klar, dass es unglaublich viele Fans gibt. Und die fangen dann an, Geschichten zu schreiben, diese Fanfiction. Und sie war gegen Fanfiction. Und das war so gemein für mich immer zu sehen, dass halt diese Frau, die so wichtig war und prägend und das alles so ein bisschen aus der Schmuddelecke holte, dann so nach unten trat und sagt, nee, wenn ihr über meine Figuren schreibt, dann hetze ich euch meine Anwälte auf den Leib. Deshalb, nee, ich fand sie so jetzt menschlich eher schwer. Sie war dann zwischendurch auch mal sehr, sehr, also sie war als Kind katholisch und dann später hat sie den Glauben wiederentdeckt und hat Romane über Jesus Christus geschrieben. Dann hat sie 2010 gesagt, nee, Moment, ich hatte immer schwule Freunde, mein Sohn ist schwul, diese Kirche ist so furchtbar, ich muss was dagegen tun, ich bin jetzt doch keine katholische Autorin mehr. Also alles ganz wild und ein bisschen so sprunghaft und so. Die Kritiken sind auch immer durchwachsen. Also es gibt immer noch sehr, sehr viele Fans, aber andere Leute sagen, nee, oh Gott, es liest sich wie eine Mischung aus Lyrik und Trash. Also Fan von ihr bin ich nicht, aber halt eine super prägende Figur.
Anne Rice hat aber jenseits der Vampire auch wirklich doch ein stattliches Werk verfasst. Man liest es verblüfft, Romane, Erzählungen, Kurzgeschichten, weit mehr als nur diese 12 Vampirromane. Vielen Dank, Stefan Mesch,
gerne.
Über Anne Rice in Memoriam. Die US-Schriftstellerin ist gestorben.